Sie ist eine der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen der Welt, Cornelia Funke. International bekannt wurde sie mit dem Roman Der Herr der Diebe und ihre fantastischen Romane haben Millionen Kinder und Jugendliche weltweit geprägt. Bevor sie mit dem Schreiben angefangen hat, hat Cornelia Funke als Illustratorin gearbeitet und sie hat eigentlich auch nie ganz mit dem Illustrieren aufgehört. Kommende Woche kommt jetzt ein von ihr geschriebenes und illustriertes Buch raus mit Wimmelwelten, wo Feen Nester bauen und Kobolde aus Büchern schlüpfen. Bilder zum Verlorengehen heißt es. Und darüber kann ich jetzt mit ihr sprechen. Sie ist unser Gast für 8 heute hier in SWR Kultur am Abend. Herzlich willkommen, Frau Funke. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Das Wimmelweltenbuch zeigt ja ganz viele fantastische Welten, zum Beispiel die Stadt der Meerleute, das Haus der Fabelwesen. Und zu den Bildern gibt es ja immer noch eine Hintergrundgeschichte, damit man sich so in die Welt hineinfühlen kann. Wie sind Sie denn dazu gekommen, diese großen, fantastischen Welten jetzt so in dieser Form zu illustrieren?
Also eigentlich war das einfach nur Spaß. Mhm. Ich habe abends sehr, sehr gerne an so großen Bildern gearbeitet. Und immer, wenn ich dann Gäste oder Besuch hatte, Erwachsene sogar meist, dann verloren die sich so in diesen Bildern. Die starrten mir immer stundenlang über die Schulter oder waren plötzlich ganz woanders. Und ich dachte, mein Gott. Was haben die denn für eine Wirkung? Nicht nur ich habe auch Spaß an denen, die zu malen. Es macht wohl auch noch Spaß, sie anzugucken. Und eine der Besucher war halt die Lena von Kunstband Stifter, eine ganz wunderbare Büchermacherin. Und die sagte zu mir, warum machen wir da nicht ein Bilderbuch aus? Ja. So begann das.
Und dann haben sie ernst draus gemacht, gemeinsam mit ihr.
Ja, ja.
Der Untertitel des Buches ist ja auch Bilder zum Verlorengehen. Jetzt haben Sie gerade schon beschrieben, wie die Menschen sich so verlieren in den Bildern, in den Welten. Wie wichtig ist Ihnen dieses Element, also dass man so ein bisschen, ja, da sich so rein begibt und vielleicht auch vergisst, was um einen rum so passiert?
Also ich glaube, wir alle wissen gerade, wo die Welt gerade ist und wie erschöpft wir davon manchmal sein können. Mhm. Ich bin nun auch jemand, der ganz bestimmt daran glaubt, dass man derzeit auch ganz viel tun muss, um diese Welt zu schützen. Aber ab und zu, das wissen wir alle, brauchen wir dann auch mal so etwas, wo wir uns verlieren, wo wir uns mal ganz woanders hinbegeben, um dann wieder Kraft für diese Welt zu haben. Und dass das ein Bild leisten kann, finde ich eigentlich ganz erstaunlich und wunderbar, dass das manchmal eben auch ganz ohne Worte geht, weshalb ich auch ganz wenige Worte nur zu den Bildern geschrieben habe. Finde ich, da ich ja mit Worten und mit Bildern arbeite, immer wieder ganz erstaunlich. Und bin gespannt, wie viele Menschen sich vielleicht einfach dann mal das Buch aufschlagen und dann sich sagen, heute gehe ich mal in das Bild oder heute gehe ich mal in das Bild. Und ich ihnen im Grunde damit eine wortlose Erfahrung erschenke, wie ich es sonst mit meinen Geschichten tue.
Das heißt, diese fantastischen Welten, ob jetzt Bild oder Text, die sollen dann auch quasi uns aufladen für die Wirklichkeit, ja, in die man zurückkommen
perfektes
muss.
Perfektes Wort. Ja, ja, perfektes Wort. Batterie füllen. Denn wir alle wissen, das müssen wir ab und zu haben. Und das ist mir gerade in den letzten Jahren, wo so viel Schweres auch wirklich passiert, damit dem man umgehen muss, ob das nun die Klimakatastrophe ist, ob das auch schon mit Corona anfing, ist mir sehr klar geworden, dass ich als Geschichtenerzählerin oder auch als Illustratorin auch die Aufgabe habe, die Batterie aufzuladen.
Ja, jetzt haben ja andere Menschen ihre Bücher, um sich aufzuladen und darin verloren zu gehen. Wie war das dann bei Ihnen? Also haben Sie sich auch in fantastische Welten geflüchtet, sage ich mal, vielleicht auch in der Kindheit? Und wo haben Sie diese gefunden?
Ja, das mit der Flucht ist ja immer nur eine Sache. Da gibt es dieses wunderbare Zitat von Tolkien, der mal sagte, der Einzige, der was gegen die Flucht hat, ist der Kerkerwächter. Mhm. Und das fand ich immer sehr schön. Wir brauchen ab und zu das Fliehen, damit wir dann frei sind und zurückgucken können auf die Welt, die uns bedrückt oder die wir falsch eingerichtet finden und dann die Kraft zu haben, daran zu rütteln und etwas zu ändern. Ich glaube, das braucht man. Ich habe ganz viel fantastische Literatur gelesen, als ich jung war. Inzwischen finde ich aber witzigerweise immer, das Batterieaufladen ist auch ganz leicht, wenn man so in die natürliche Welt geht, wenn man in den Wald geht, wenn ich mit meinen Hunden spiele. Das ist für mich eigentlich in den letzten Jahren der allerbeste Batterieauflader gewesen.
Und ist das auch ein Ort für Inspiration für Sie?
Ja, ich glaube, das war schon immer so. Ich glaube, wenn man sich meine ersten Geschichten durchliest, dann merkt man schon, wo ich da im Wald gestanden habe oder wie sehr mich einfach immer die mehr als menschliche Welt inspiriert hat.
Genau. War das Buch für Sie auch so, also das Wimmelbuch, dann auch nochmal so eine Reise zurück in Ihre vorherigen Geschichten und Welten?
Ja, witzigerweise fing es auch damit an, dass ich das Adventshaus gemalt habe aus hinter verzauberten Fenstern. Mhm. Das war eigentlich der Anfang, denn ich wollte sehen, wer hinter jedem Fenster wohnt, mir nochmal genauer vorstellen und merkte plötzlich, das muss ich aber ziemlich groß malen, wenn ich durch die Fenster gucken will. Und das Bild wurde immer größer und immer größer und irgendwann hatte ich solch einen Spaß an diesem großen Bild, dass das eigentlich dann einleitete, dass ich sag, jetzt male ich doch die Adventswelt auch mal im Sommer oder jetzt male ich doch mal Mima Maida, wo die Drachenreiter alle leben. Und so fing das dann an, dass plötzlich meine Bücher sich alle auch wieder in die Bilder stahlen.
Ja, Sie haben ja vor Ihrer Zeit als Autorin, als Illustratorin gearbeitet, also erst als Erzieherin, dann haben Sie Buchillustration studiert, dann als Kinderbuchillustratorin gearbeitet. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben das jetzt wieder zurück in die Bilderwelt quasi gebracht. Wann sind Sie vom Zeichnen zum Schreiben gekommen? Was war da so die Geschichte?
Also das passierte so, als ich Ende 20 war und plötzlich merkte, dass die Geschichten, die ich illustrierte, eigentlich nie von denen erzählte, die ich zeichnen wollte. Da waren keine Drachen drin oder Meerjungfrauen. Zu der Zeit gab es noch fast keine fantastische Literatur in Deutschland, außer vielleicht Michael Ende. Und ich stellte fest, dass wenn ich die zeichnen will, ich mir die Geschichten wohl selber schreiben muss. Ich habe mich aber sehr, sehr lange noch als Illustrator gesehen, der sich einfach Geschichten schreibt. Und erst so, als ich an Drachenreiter dann arbeitete, gemerkt, dass das Schreiben inzwischen doch genauso wichtig geworden ist wie das Zeichnen und mir auch genauso viel Freude bereitet.
In Drachenreiter sieht man ja auch aber Ihre Illustration noch. Das hat beim Lesen, finde ich, als Leserin auch schon geholfen, sich so die Welt vorzustellen. Ich habe das dann auch so als Kind manchmal abgemalt.
Das freut mich sehr und hoffentlich auch bunt gemalt.
Ja, muss ich nochmal nachschauen. Haben Sie denn beim Schreiben auch automatisch schon so klare Bilder im Kopf immer? Also wie die Figuren aussehen, wie die Welt aussieht oder kommt das dann später erst?
Also ich merke immer, weil ich die Illustration meist erst nach dem Schreiben mache für die Bücher, dass ich gedacht habe, ich sehe die Bilder genau. Aber wenn ich sie dann versuche zu zeichnen, das doch gar nicht so genau ist und ich dann oft noch recherchieren, nachgucken muss und dann sich manchmal auch im Text was ändert, weil ich plötzlich merke, dass das vage Bild, was ich da im Kopf hatte, vielleicht doch nicht genau genug war. Ich habe bei Drachenreiter auch irgendwann angefangen, die ganzen Geschöpfe, die ich beschrieb, wirklich zu zeichnen, bevor ich sie beschrieb, damit das nicht erst im Nachhinein passiert, sondern schon während ich an der Geschichte spinne.
Ja, interessant, wie das Zeichnen und das Schreiben dann so zusammenkommen.
Ja, das ist aufregend.
Wir sprechen heute mit der Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke. Und nächste Woche erscheint ihr Buch mit Wimmelwelten. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Und auch bei Cornelia Funke zu Hause wimmelt es nur von kreativen Ideen, kann man so sagen. Seit 2021 lebt sie in der Toskana, nähe der Stadt Volterra. Manchmal lädt sie dahin auch Autorinnen, Autoren, Illustratoren, Musiker, Musikerinnen und auch Umwelt- und Naturschützer ein, die dort dann in einem Artists-in-Residence-Programm für eine Weile leben und arbeiten können. Frau Funke, warum ist Ihnen dieser Austausch so wichtig?
Also einmal ist das ganz selbstsüchtig, weil ich es einfach so genieße, all die wunderbare Gesellschaft zu haben. Aber es ist auch wirklich schön, dass man das eigene Wissen und alles das, was man so über den eigenen Beruf gelernt hat, weitergeben kann an die nächste Generation und auch an Projekten arbeiten kann, die gerade anfangen. Und es sind inzwischen, glaube ich, 14 Buchprojekte aus diesem Projekt hervorgegangen. Okay. Ich liebe es auch dann, mit südamerikanischen Illustratoren zu arbeiten, die ja doch eine andere Bildwelt haben als wir und dadurch zu einer Geschichte inspiriert zu werden oder mit einer ukrainischen Illustratorin zu erkunden, was sie für Pflanzen zeichnet und was sie für Waldwesen bei sich zu Hause sieht. Also das ist schon, hat schon sehr, sehr viel Abenteuer und Inspiration in mein Leben gebracht und zum Glück höre ich dasselbe von den Gästen.
Und wie kann man sich das dann vorstellen? Also sitzen Sie dann irgendwie gemeinsam an einem großen Tisch und sprechen über Ideen oder wie verbringen Sie diese Zeit zusammen?
Nein, also ich habe inzwischen hier zwei Höfe, weil das Projekt immer schneller wächst. die so etwa 15 Minuten voneinander entfernt sind. Und da haben wir insgesamt 4 große Werkstätten, in denen man also mit den verschiedensten Materialien arbeiten kann. Wir haben dort aber auch zum Beispiel einen großen Waldgarten angelegt auf einem der Höfe oder ernten Oliven, sodass auch der Naturschutz und die Auseinandersetzung mit der Natur eine ganz, ganz große Rolle spielt. Dann ist es aber so, dass ich eben mit jedem Gast, der kommt, wenn ich in Italien bin, manchmal muss ich ja beruflich auch in Deutschland oder England sein, wenn ich da bin, immer ein substanzielles Gespräch über deren Projekte, über deren Arbeit führe. Ich versuche es aber so zu halten, dass der Hauptaugenmerk bei diesem Projekt wirklich die Gemeinschaft ist und der Austausch mit anderen. Und da spiele ich dann zwar auch eine Rolle, aber ich möchte da eigentlich nicht die wichtigste Rolle spielen. Und ich freue mich gerade sehr, dass, obwohl ich jetzt gerade für meine neuen Bücher in Deutschland bin, ich die wunderbarsten Berichte und Fotos aus Italien bekomme von all dem, was da gerade entsteht.
Ja, die Kreativität braucht ja auch ihren Raum. Das ist auch nicht so einfach zu finden manchmal. Ja, deswegen stelle ich mir sehr schön vor, diesen Ort. Wenn ich das jetzt aber auch höre, dann hört sich das sehr nach einem vollen Haus an und auch viel zu tun. Und Sie sind ja auch eine sehr beschäftigte Autorin und schreiben ja auch sehr, sehr viel. Was brauchen Sie denn selbst, um gut arbeiten zu können? Also wie kann man sich Ihre Routine darin so vorstellen?
Ich werde oft danach gefragt, wie denn das geht, wenn da so viele sind und wenn man sich auch mit so vielen Projekten beschäftigt, wie ich dann zu meiner eigenen Arbeit komme. Da muss man dazu sagen, das sind ja Gäste, die nicht wie Verwandte oder Freunde kommen, um mit einem ganz viel Zeit zu verbringen oder die Toskana kennenzulernen. Das sind ja alles Gäste, die kommen, um zu arbeiten. Und um ihre eigenen Projekte, denen mal wirklich Zeit zu schenken. So dass das eigentlich ganz wunderbar ist. Frühstücken tue ich immer allein, weil ich dabei lese. Das wissen auch alle und das tun die anderen auch. So, dann setzt man vielleicht sich noch auf den zweiten Kaffee zusammen. Dann gehe ich mal durch die Werkstätten und gucke, was da so alles passiert. Und dann fange ich an zu schreiben und die sind alle am Schreiben und am Zeichnen. Und das Wunderbare ist, man kann sich immer zwischendurch austauschen mit anderen Menschen. Wir essen immer alle zum Beispiel abends zusammen. Da wird immer für alle gekocht. Und eigentlich denke ich fast, ja, besser kann man es gar nicht haben. Man ist nicht allein, obwohl man schreibt und zeichnet, was ja oft durchaus dann zu Isolation bei vielen jungen Künstlern führen kann. Man ist in der Gemeinschaft, kommt trotzdem sehr viel zum Arbeiten und hat einfach diesen wunderbaren Austausch, der einen immer wieder auf neue Ideen bringt.
Ja, die Ideen, die finden sich ja dann in fantastischen Geschichten auch wieder. Aber Sie haben ja auch die Buchreihe Die wilden Hühner geschrieben. Und die hat ja auch eine ganze Generation von Mädchen und Frauen geprägt. In den wilden Hühnern geht es ja um eine Gruppe von Mädchen, Sprotte, Frieda, Melanie, Trude, die eine Bande sind und Abenteuer erleben. Und das hat ganz viele Mädchen auch so in meinem Freundeskreis damals so inspiriert, Banden zu gründen und auch diese Freundschaft untereinander so in den Fokus zu stellen. Hören Sie oft auch so Geschichten von so erwachsenen Hühnern, sag ich jetzt mal, die so davon berichten? Ja.
Ich bin so erstaunt wie oft. Das ist wirklich ganz, ganz unglaublich. Also fast jeder, der zu mir kommt, aber eben auch junge Journalistinnen wie Sie oder erzählen mir davon, dass sie ein wildes Huhn waren, als sie jung waren. Eben meistens frage ich auch, welches Huhn denn? Und das ist einfach so spannend und wunderbar. Ich muss sagen, als ich die Bücher damals geschrieben habe, hätte ich das nicht erwartet, dass die ein so langes Leben haben, dass die so lange geliebt und gelesen werden. Das ist schon wirklich eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung.
Ja, jetzt haben Sie ja Drehbücher geschrieben, 6 Folgen einer Serie. Die wilden Hühner mit 30 kommen wieder zurück. Und als da bekannt wurde vor ein paar Wochen, dass es keine Finanzierung dafür erstmal geben sollte, da ging ja so ein richtiger Aufschrei durchs Internet. Hatten Sie damit gerechnet?
Nee, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und das kam auch ganz durch Zufall zustande, weil die Mona Amesian zufällig bei mir zu Besuch war als Schriftstellerin. Das heißt, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass die auch auf so eine Idee kommen könnte. Aber sie hat halt durch Zufall meine Notizbücher zu den Hühnern gesehen und ist dann auf diese wunderbare Idee gekommen, da einfach mal drüber zu reden. Jetzt sieht das doch sehr viel mehr danach aus, als ob das vielleicht tatsächlich wahr werden könnte. Auf die Idee gekommen, das zu machen, bin ich schon während Corona, weil ich dann meine Leser gefragt habe, wie ich ihnen denn jetzt durch diese Zeit helfen kann. Und da kam einmal Erzähl uns von Maggie, das habe ich dann mit der Farbe der Rache gemacht. Aber es kam eben auch, was ist denn mit den wilden Hühnern und wie geht's denn dann gerade? Und ja, das habe ich jetzt beides erzählt.
Und jetzt wurde aber eine Finanzierung gefunden, also das Projekt wird umgesetzt, oder?
Ich darf da noch nicht drüber reden. Okay. Wir haben jetzt den ganzen September Gespräche mit Sendern, Streamern und so weiter. Da gibt es doch ganz viele, die jetzt plötzlich Lust bekommen haben. Und ich muss sagen, das habe ich nur den wilden Hühnern da draußen zu verdanken, die gepostet und die geschrieben haben und die gezeigt haben, dass sie da sind. Denn wir hatten vorher oft zu hören gekriegt, ach nein, das sind ja alte Kinderbücher und da gibt es ja gar keine Zuschauer für, obwohl ich das in jeder Lesung erlebte, dass ja. die wilden Hühner da standen. Aber irgendwie wollten das viele nicht glauben und das ist jetzt natürlich ganz wunderbar, dass wir diesen Rückenwind durch all die Stimmen haben, die sich da erhoben haben und durch all das Flügelschlagen von so vielen wilden Hühnern haben wir jetzt plötzlich die Unterstützung, durch die dann die Sender und die Streamer doch interessiert werden. Wir sind jetzt nur gerade die Bedingungen am Aushandeln, weil ich wirklich weiter Kontrolle darüber haben möchte und keine Serie nachher, für die wir uns alle schämen oder wo wir uns alle drüber ärgern. Das bin ich den Hühnern dann auch schuldig, dass das genau das wird, was sie eigentlich erhoffen.
Ja, die wilden Hühner war ja auch eine Identifikation für viele und man kann die Bücher ja auch als Erwachsene gut lesen, weil die sind so nah an der Lebenswirklichkeit und behandeln ja auch ernste Themen des Lebens so mit. Jetzt sind Sie ja als Kinderbuchautorin, Jugendbuchautorin bekannt, aber würden Sie sagen, Sie schreiben irgendwie heimlich eigentlich für alle Altersklassen?
Ja, das tue ich eigentlich schon lange. Meine Kinder sind ja auch inzwischen erwachsen. Mhm. Und die haben auch irgendwann gesagt, Mama, jetzt schreib doch mal was für uns. Ich sehe, dass ich eigentlich Geschichten für alle Alter schreibe. Natürlich ist ein Bilderbuch dann auch mal ganz besonders für 3- oder 4-Jährige. Und natürlich ist vielleicht Drachenreiter für 8- und 9-Jährige besser als Reckless. Aber ich versuche das schon so zu machen, dass ich für jedes Alter was schreibe. Denn ich glaube, als Geschichtenerzähler sollte man das einfach. Was jetzt die Hühner als Erwachsene betrifft, das war gar nicht schwer, das zu schreiben, weil ich ja im Moment immer von lauter jungen Frauen an die 30 umgeben bin durch mein Projekt und das mir sehr, sehr vertraut ist. Mhm. Und ich deswegen auch so das Bedürfnis hatte, darüber zu schreiben, wie schwierig das auch gerade ist, 30 zu sein und wie schwierig das auch ist, vielleicht als Frau 30 gerade zu sein. Und ich habe das schon viel lesen lassen von allen, die bei mir zu Besuch sind und die waren alle immer sehr glücklich über die Drehbücher. Das wird jetzt vielleicht auch helfen, dass sie dann auf richtige und gute Weise verfilmt werden. Nämlich genauso, wie es die Hühner immer waren, alltäglich und leise, aber doch auch über die großen Probleme dieser Zeit sprechend.
Dann bin ich ganz gespannt auf die Serie Die wilden Hühner, die mit 30 dann wieder zurückkommen. Cornelia Funke war das. Sie ist heute unser Gast in SWR Kultur am Abend gewesen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich sag Dankeschön.